Guten Tag, mein
Okay.
Name ist Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim aktuellen D-Talk in die News 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Siegfried Brockmann. Er leitet seit 2006 die Unfallforschung beim Gesamtverband der deutschen Versicherer. Herzlich willkommen, Herr Brockmann.
Hallo.
Sie sind also lange dabei, kennen sich gut aus und deswegen die Frage an Sie: Wie steht es mit der Demografie und der Mobilität? Ist Deutschland gut genug vorbereitet auf die Alterung der Bevölkerung im Verkehrsverhalten?
Also aus meiner Sicht noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen auch in der Diskussion nachlegen. Und vor allen Dingen müssen wir zunächst mal unterscheiden, als welche Verkehrsteilnehmer wir jetzt die Senioren genau uns ansehen wollen. Denn es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob jemand mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist. Denn gerade als Fußgänger sind Senioren selbst vor allen Dingen gefährdet. Das heißt, also als Unfallauslöser spielen sie kaum eine Rolle, sondern in der Regel werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern erwischt. Das sind nicht nur Autos, sondern immer häufiger eben auch Fahrräder, weil diese auch schneller und schwerer werden. Im Auto ist es leider andersherum. Erstmal ist das Gefährdungspotenzial des Autos ja viel größer, als wenn man zu Fuß geht. Und es ist leider so, dass Senioren jenseits der 75 drei Viertel der Unfälle, in denen sie beteiligt waren, auch selbst verursacht haben. Zum Vergleich, bei Fußgängern ist das Verhältnis genau andersherum, da ist es nur ein Viertel.
Wenn ich in Berlin langlaufe, da wo Sie sitzen, dann werde ich ja regelmäßig bedrängt von E-Scootern. Wenn ich auf dem Land laufe in bestimmten Gegenden, dann sehe ich immer mehr Fahrradfahrer auf Fußgängerwegen. Ist das eine Verlotterung der Sitten oder ist das eigentlich alles ganz normal und man müsste mehr Acht aufeinander geben?
Also wir haben ja vor kurzem eine große Studie zum Thema Fußgänger-Radfahrer-Unfall veröffentlicht, wo wir auch verschiedene Unfallschwerpunkte sehr gut sehen. Und logischerweise ist der Unfallschwerpunkt erstmal da, wo sich Rad- und Fußverkehr auf Wegen begegnen, auf denen der Radverkehr eigentlich nichts zu suchen hätte. Das ist aber durchaus nicht immer illegal, sondern es gibt auch leider sehr viele legale Möglichkeiten, zum Beispiel bei gemeinsamen Gehradwegen, die wir auch immer häufiger sehen, und vor allen Dingen auch beim Thema Fußgängerzonen, wo die Städte immer häufiger dazu übergehen, den für den Radverkehr freizugeben. Ich persönlich hatte auch einige Diskussionen darüber mit entsprechenden Beigeordneten in den Kommunen, die zunächst einmal immer sagen, ja, das bisschen Radverkehr dort, das wird ja schon funktionieren. Man kann ja dann auch Schrittgeschwindigkeit fahren. Und das Problem ist erstmal, der Radfahrer tut das einfach nicht, sondern er verhält sich auf solchen Flächen so, als sei er dort zu Hause und nicht der Gast auf dieser Fläche, was ja noch vielleicht halbwegs akzeptabel wäre. Und infolgedessen ist eine klare Forderung von uns, dass solche gemeinsamen Flächen möglichst gar nicht existieren. Und wir auch durch entsprechende Polizeipräsenz verhindern müssen, dass Radfahrer illegal dort unterwegs sind. Am hinteren Ende ist das große Problem, dass viel zu lange wir akzeptiert haben, dass die Radfahrlobby sehr, sehr stark ist, uns eingeredet hat, dass ein Umweg für Radfahrer überhaupt nicht akzeptabel ist. Es ist ja teilweise so, wenn man jetzt, sagen wir mal, man kommt aus einer Straße raus, möchte eine Straße weiter links wieder einbiegen, dann muss man natürlich erst auf die Straße raus und dann hinten wieder diesen Abbiegevorgang, der für Radfahrer auch nicht ganz ungefährlich ist. Also macht die Lobby uns glauben, dass das völlig normal ist, diesen Weg dann auf dem Gehweg in der falschen Richtung auch noch zurückzulegen. Obwohl die Fußgängerlobby vielleicht, wenn sie stärker wäre, das sagen würde, was Radfahrer immer tun, nämlich auf meinen Wegen hast du nichts zu suchen und wenn du da bist, dann musst du halt schieben. Und ich glaube, da haben wir viel zu lange zugesehen und es muss einfach klarer werden, dass Fußgänger Rechte haben auf den Verkehrsflächen, auf denen sie zu Hause sind und wir durchaus nicht jedes Verhalten akzeptieren müssen.
Vor einigen Monaten hat die Zeitung mit den großen Bildern und den großen Buchstaben ein paar Artikel veröffentlicht, dass die EU-Kommission in Brüssel vor allem ältere Autofahrer dazu bringen will, regelmäßig ihre Führerscheinkenntnisse, ihre Fahrkenntnisse überprüfen zu lassen. Daran war wohl nichts dran oder das ist dann geändert worden. Jedenfalls ist diese Diskussion abgestorben. Auf der einen Seite spricht die Arbeitswelt immer von lebenslangem Lernen. Und ich kann offen gestanden gar nicht verstehen, warum einer mit 18 einen Führerschein machen darf und dann 50, 60 Jahre mit diesen Kenntnissen von vor 50, 60 Jahren sich auf einer Straße bewegen darf, die immer voller wird und die Autos werden immer schneller und schwerer. Was halten Sie von der Idee, regelmäßig, und zwar für alle Altersgruppen, nicht nur für Ältere, sondern eben für alle Altersgruppen, eine Auffrischung der Fahrkenntnisse nachzuprüfen und zu evaluieren?
Da stecken jetzt unglaublich viele Fragen drin. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, das Thema Brüssel ist durchaus nicht erledigt, sondern es ist wie immer in Brüssel ein sehr komplexer Prozess, in dem drei Beteiligte agieren. Und jedes Mal nimmt der Journalismus das zum Anlass, wieder eine neue Schlagzeile zu produzieren, als die Kommission ihre Vorschläge unterbreitet hat, als das Parlament sozusagen dazu Stellung genommen hat. Und der Rat hat sich ja auch damit befasst. Und jetzt ist man gerade im sogenannten Trilogverfahren. Und das bedeutet, die drei müssen sich auf irgendwas einigen. Was das am Ende sein wird, ist noch nicht ganz klar. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendeine Form geben wird ab 70. Aber dann diese Idee der Selbstauskunft wahrscheinlich raumgreifen wird. Das heißt, man darf selber sagen, ob man noch fit ist oder nicht. Ob man das für sinnvoll hält, möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Ich persönlich würde sagen, entweder vernünftig oder gar nicht. Aber das schafft nur neue Bürokratie. Wahrscheinlich muss man das dann irgendwo einreichen, eintragen lassen mit den entsprechenden Verwaltungsgebühren, mit der entsprechenden Zeit. Aber wahrscheinlich sagen die sich, die Rentner haben ja Zeit, aber eben kein Geld, würde ich mal dazu sagen. Aber das ist jetzt sicherlich nicht die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist, was sollen wir tun, wenn wir denn etwas Sinnvolles tun? Und da folge ich Ihnen im Moment erstmal nicht. Denn ich glaube, die Kenntnisse, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind überhaupt nicht das Problem. Natürlich verlieren wir über die vielen Jahre so ein bisschen den Anschluss, was sich in der StVO möglicherweise als Ergänzung noch alles so ergeben hat. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ja, ob wir jetzt genau wissen, wie viel eine Ladung überhängen darf und an welcher Stelle ich jetzt wie abbiegen muss, durch die viel jahrzehntelange Erfahrung wissen wir doch sehr genau, was wirklich wichtig ist. Und da reicht es auch, eine Regel im Zweifel zu interpretieren. Solange man sich konservativ und rücksichtsvoll verhält, hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Und dann muss man noch mal sagen, in den Lebensphasen unterscheiden sich die Dinge einfach gravierend. Wenn junge Menschen machen deswegen Unfälle, weil sie das Doppelproblem der Unerfahrenheit und der sogenannten Risikogeneigtheit haben. Insbesondere bei jungen Männern ist ja ganz selbstverständlich für jeden klar, was das bedeutet. Das heißt, also man rast schon mal, vielleicht auch je nach Besetzung auf der Rückbank, wo man das lieber hätte nicht tun sollen. Und dagegen können wir beim besten Willen mit Schulungen gar nichts machen, weil das sind die Hormone, die dann im Zweifel zuschlagen, egal was man da vorher in der Fahrschule eingetrichtert hat. In den mittleren Altersstufen fahren wir vergleichsweise sehr, sehr gut, weil das eine Risiko eben nicht mehr besteht. Man ist halt in der Regel kein Heißsporn mehr, hat sehr viel Erfahrung gesammelt und die Altersdefizite sind noch nicht da. Und jetzt steigt das ab 65 aber wieder an und zwar ab 75 sogar exponentiell. Aus folgendem Grund, nicht das, was wir allgemein meinen, die medizinischen Defizite, die jetzt auch Brüssel im Blick hatte, sind für mich gar nicht das wesentliche Problem. Warum nicht? Weil alle Senioren in ärztlicher Behandlung sind. Man würde sogar eher sagen, das Problem besteht teilweise darin, dass man bei 10 Ärzten in gleichzeitiger Behandlung ist und der eine vom anderen möglicherweise nicht weiß und wir dann auch natürlich Kreuzindikationen haben bei den Medikamenten, wo das eine das andere möglicherweise verstärkt oder vermindert und keiner mehr so recht durchsieht. Und das Zweite ist natürlich das Thema Compliance. Das heißt, nehmen die Senioren alle ihre Medikamente. Aber nehmen wir mal an, sie würden das alle sauber tun und die Ärzte würden voneinander wissen, hätten wir da kaum ein Problem. Weil die allermeisten Altersdefizite gesundheitlicher Art lassen sich ja sehr gut einstellen. Ob das jetzt Bluthochdruck ist, Herzrhythmusstörungen, Diabetes. In normalen Phasen, sogar die Demenz in den Anfangsstadien führen nicht dazu automatisch, dass man nicht mehr Auto fahren darf, sondern man muss medikamentös natürlich eingestellt sein. Und dann funktioniert das noch sehr, sehr gut. Das große Problem sind die sogenannten kognitiven Defizite. Das bedeutet, komplexe Situationen schnell und richtig zu entscheiden. Oder in der Computersprache gesprochen, die Festplatte ist voll, wenn man nicht gerade demenzielle Stadien erreicht hat, dann ist sie immer noch voll, aber dann ist der Zugriff nicht mehr gewährleistet. Und das heißt, ich habe ein riesen Erfahrungswissen. Nehmen wir mal jetzt Helmut Schmidt, mit dem sie sich zu seinen Lebzeiten auch mit 96 noch natürlich wunderbar über die Weltpolitik unterhalten konnten. Bin aber ziemlich sicher, dass wir nicht mehr miteinander hätten Auto fahren können, weil der Arbeitsspeicher in der Computersprache halt immer leistungsschwächer wird. Und das bedeutet, in einer, sagen wir mal, komplexen Kreuzungssituation, wo ich Abbiegeverkehre habe, Radfahrer, Fußgänger, und da kriege ich alles nicht mehr so schnell beieinander, um dann auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommt das große Problem, das ist keine Frage oder nicht unbedingt des kalendarischen Alters. Das, was ich hier sage, sind rein statistische Aussagen. Ab 75 wird das deutlich schwächer. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass bei einem 85-Jährigen das nicht noch super funktionieren kann. Und das macht es jetzt insofern problematisch, als es kein Alter X gibt, wo ich sage, da dürfen die gar nicht mehr Auto fahren. Die Senioren, weil da ist das immer so. Und das Gegenteil ist eben richtig. Es variiert sehr stark. Teilweise habe ich diese Prozesse schon mit 65, teilweise eben erst weit über 80. Was ich weiß, ist, dass das statistisch dort ist. Und das gibt mir aber natürlich als Gesetzgeber wiederum die Möglichkeit, ab der Schwelle, wo das statistisch signifikant ist, auch über Maßnahmen nachzudenken, weil das dann natürlich nicht mehr diskriminierend ist, sondern sich aus der Statistik und damit aus dem Schutzziel des Staates logisch ergibt. So weit, so gut. Und jetzt kämen wir ja zu den Maßnahmen. Was soll das sein? Das ist ja in Ihrer Frage mit drin. Und da dieses Problem nur da ganz hinten auftritt, macht es eben keinen Sinn, irgendwelche abstrakten Prüfungen quasi lebenslang zu machen. Weil das eine StVO-Kenntnis nicht so wichtig ist. Das andere ist, die Jungen brauchen eine völlig andere Behandlung von uns als die Alten, weil das Problem dort ein ganz anderes ist. Und bei den Alten müssen wir uns fragen, wie kriegen wir das jetzt raus? Ob jemand, der 78 ist, dieses Problem schon hat oder eben nicht hat. Und das kriegen wir ja eigentlich nur raus, indem wir tatsächlich ein Screening machen. Das heißt, alle, sagen wir mal, die 75 werden, müssen irgendetwas tun, damit wir das herausfinden. Aber was soll das sein? Wir haben ein Instrument, mit dem man das sehr gut lösen könnte. Das ist die MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, im Volksmund völlig fälschlich Idiotentest genannt. Zu der käme man, wenn man auffällig geworden ist. Also nehmen wir mal an, jemand baut einen Unfall. Tatsächlich so passiert meinem Vater übrigens, eine bis dahin weitgehend unerkannte Demenz. Der wurde jetzt vor Ort gefragt, weil er eben ein bisschen verwirrt erschien, also ob er weiß, wo er ist, und er wusste nicht, in welcher Stadt er sich befindet zum Beispiel. Ja, das sind also sehr klare Anzeichen, die dann eigentlich immer dazu führen, dass der Fahrerlaubnisbehörde das mitgeteilt wird, und die hat dann die Chance über die MPU, dass weitgehend sicher zu ermitteln. Jetzt kommt der Punkt, die MPU ist ja teuer. Da beschäftigt man sich mindestens einen halben Tag lang miteinander, mit verschiedenen Instrumenten, Gespräch, verschiedene Labortests, bei Unklarheiten nochmal eine gemeinsame Fahrt. Und da kann man locker mal 600, 700 € lassen. Das ist für auch okay, weil jetzt hat man ja einen konkreten Anlass geliefert. Wenn ich jetzt aber ein Screening mache, also jeder 75-Jährige soll das machen, 700 €, dann bedeutet das für Mini-Rentner, die können den Führerschein gleich abgeben, weil sie das Geld gar nicht haben. Also sprich, wir haben ein Instrument, was zuverlässig ermittelt, wer kann noch und wer nicht, zu einem Kostensatz, den ich als Staat vertreten kann, nicht zur Verfügung. Das ist unser großes Problem. Und deswegen gehen wir eine Stufe tiefer. Kognitive Defizite kann man nur ermitteln im Realverkehr. Alles andere funktioniert deswegen nicht, weil ich beim Labortest teilweise katastrophale Ergebnisse habe. Die können aber trotzdem gut Auto fahren. Warum? Weil sie sehr gut in der Fachsprache kompensieren können. Das heißt, denen ist sehr klar, dass sie langsamer geworden sind und die bleiben einfach so lange stehen, bis keiner mehr in der Gegend ist und dann fahren sie los. Das mag den Hintermann ärgern, ist aber nicht sicherheitskritisch. Ja, deswegen, wenn alte Leute langsamer fahren, dann ist es für die Jungen natürlich, die sagen, ja, guck mal, da ist wieder einer mit Hut in der Heckablage da. Aber das ist nicht sicherheitskritisch. Damit habe ich kein Problem. Und deswegen müssen wir miteinander fahren und zu gucken, ob das trotzdem auftritt oder ob die nicht kompensieren, weil sie es gar nicht kapiert haben und. Und eine solche Fahrt kann zu einem Kostensatz, den jeder bezahlen kann, sagen wir mal 100 Euro, also das ist ja im Bereich der Hauptuntersuchung, den man auch alle 2 Jahre machen müsste, kann die nur 45 Minuten dauern. Folge, wir können nicht sicher sagen, ob jemand noch fahren kann oder nicht, oder umgekehrt gesprochen, ein solches Instrument würde keine Rechtsgrundlage bieten, jemandem die Fahrerlaubnis zu entziehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, und das finde ich auch richtig, das Fahren mit dem Auto ist durch Artikel 2 Grundgesetz geschützt. Freie Entfaltung der Persönlichkeit bezieht sich auch darauf, Auto fahren zu dürfen. Und wenn ich eine Fahrerlaubnis habe, kann man sie mir nur entziehen, wenn ich offensichtlich nicht mehr in der Lage bin, das Fahrzeug zu führen. Und da ich das sinnvoll in einem Screening nicht herausfinden kann und ich auch total ablehne, dass jemand nach 45 Minuten, also nach einem Zufallsbefund, seine Fahrerlaubnis abgeben muss, können wir nur eine Stufe tiefer ansetzen. Und deswegen war unser Vorschlag immer, wir brauchen eine sogenannte Rückmeldefahrt, weil wir müssen miteinander Auto fahren, anders geht es nicht. Aber das Ergebnis bleibt unter 4 Augen. Und es führt nicht zu einer Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde. Jetzt kann man sagen, ja, dann halten Sie sich nicht daran, was haben wir dann gewonnen? Haben wir trotzdem sehr viel gewonnen, weil das ein schleichender Prozess ist. Die meisten Seniorinnen und Senioren, meistens Männer, im Moment noch, würden von sich sagen, dass sie gute Fahrer sind. Und ein Teil des Altersproblems ist es, dass man, das können wir statistisch nachweisen, je älter man wird, umso besser fühlt man sich. Und als ein umso besserer Autofahrer fühlt man sich. Also quasi entgegen den objektiven Gegebenheiten, die man aber offenbar selber nicht hinreichend wahrnimmt. Und jetzt wissen wir aus Studien, dass die eigenen Kinder, die eigene Ehefrau nicht in Frage kommen als Ratgeber in dieser Sache. Dieser Rat wird in der Regel abgelehnt, meist auch gar nicht erst gegeben, weil man schon weiß, das ist vermintes Gelände, führt nur zu Streit, und kommen wir nicht weiter. Und deswegen der Vorschlag mit einer Autoritätsperson, weil man da das Urteil nicht einfach negieren kann, gemeinsam zu fahren zur Selbsterkenntnis. Denn jetzt, wir haben ja nicht Idioten vor uns. Ein Senior ist kein Idiot. Ja, ich bin vorgestern 65 geworden und fange jetzt langsam an mitzureden, auch sozusagen emotional in dieser Frage. Und wenn ich etwas bis dahin nicht gemerkt habe, muss ich doch dankbar sein, wenn man es mir sagt. Und dann kann ich mein eigenes Verhalten daran ausrichten. Und jetzt kommt der spannende Punkt auf dem Land, weil dann immer gefragt wird, ja, da ist ja die Mobilität und so weiter. Ja, das ist doch aber, das ist ein Baustein zur Erhaltung der Mobilität. Sondern die Wahrheit liegt ja nicht zwischen Ja und Nein. In 90% liegt die dazwischen. Und dazwischen heißt, die komplexe Situation, die ich eben angesprochen habe, die sollte ich vermeiden. Wenn ich aber auf dem Land wohne, dann kann ich zum Supermarkt fahren, zum Arzt, zur Apotheke, meine normalen täglichen Wege, da kenne ich mich aus, da habe ich wahrscheinlich auch, also auf dem Land eben auch wenig Kreuzungen, die kritisch sind. Das kann ich alles noch super machen. Aber wenn ich jetzt erfahre, die komplexen Situationen sind das Problem, dann lasse ich es vielleicht. Wenn ich hier in Oranienburg wohne, fahre ich nicht mehr nach Berlin rein. Ja, aber das muss ich halt erstmal wissen. Und das ist unser Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich eine Maßnahme, die stellt keinen vor ein unüberwindliches Risiko. 100 Euro wird man sich dann leisten müssen, wenn man Auto fahren will. Und dann habe ich aber für mich die Gewissheit, was ich noch kann und was ich nicht kann. Und für viele dürfte das ja auch eine Befreiung sein, die vielleicht mit sich hadern und sagen, war das jetzt ein Problem, was ich letztens hatte, was auf Alter zurückzuführen ist, oder hätte das ein 40-Jähriger auch gehabt? Und jetzt kommt
Und
der letzte Punkt. Wir wollen das nicht freiwillig haben.
stellen wir uns mal ganz kurz vor, Deutschland wäre ein Land mit gutem Internet.
Ja.
Flächendeckend. Ne? An jeder Milchkanne
Ja.
G5. Sie haben eben vom ländlichen Raum gesprochen, aber geht ja auch für die Stadt. Inwieweit müssten wir nicht viel stärker Assistenzsysteme einsetzen und viel schneller daran arbeiten, autonomes Fahren einzusetzen, um eben auch Älteren, die von sich aus auch Selbsterkenntnis sagen, bin nicht mehr so ganz sicher beim Fahren, oder die, wenn ein Freund oder wer auch immer ihnen sagt, sei mal lieber ein bisschen vorsichtig, wenn du von Brandenburg nach Berlin reinfährst, dem Folge leisten, dann trotzdem noch mobil bleiben.
Ja, also eine schöne Vision, wenn sie denn so käme, dass die Autos tatsächlich ohne menschlichen Eingriff sicher unterwegs sind, dann hat das natürlich Folgewirkungen. Das ist ja im Grunde ein Shuttle, ne? Also ich kann mir da auch einen Fahrer dazu denken. Ich hätte quasi einen ständigen Chauffeur. Das ist ja der Traum eines jeden, der selber vielleicht gar nicht mehr fahren kann oder mit Handicaps, zu kämpfen hat und, und. Das Problem, was wir haben, ist, da wird vieles auch journalistisch in eine Sphäre gehoben, von der wir Lichtjahre entfernt sind. Denn das Fahren in einer Region, wo man den menschlichen Eingriff nicht mehr braucht, ist perspektivisch bis Ende dieses Jahrzehnts auf der Autobahn wahrscheinlich, dass es kommt. Und zwar zuerst im Güterverkehr, weil es da natürlich den größten Druck gibt, das einzuführen, weil monetäre Gesichtspunkte, Fahrermangel und so dafür sorgen, dass man es da als erstes haben möchte. Nun ist die Autobahn ja aber dadurch geprägt, dass in der Regel alle in eine Richtung fahren, dass ich keine Kreuzungsverkehre habe, dass dort kein Fußgänger, kein Radfahrer unterwegs ist unter normalen Bedingungen. Und deswegen können die Systeme das vergleichsweise gut. Wir reden ja aber von was anderem. Wir reden von Landstraßen und irgendwann wird auch ein Dorf oder eine Stadt kommen, in die ich unweigerlich herein muss, gerade wenn ich jetzt die Senioren und Senioren entlasten möchte. Und das können die Systeme bisher einfach nicht. Und zwar nicht, dass sie das gar nicht könnten, sondern sie kommen zu oft an Hindernisse, wo sie das Problem nicht verstehen. Und jetzt kommt der Punkt, da muss der menschliche Fahrer wieder eingreifen. Das sagt das System auch. Also sinngemäß, ich schalte jetzt ab. Ich verstehe die Situation nicht. Musst du jetzt bitte weiter steuern. Das Problem ist aber ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Senioren komplexe Situationen gerade nicht entscheiden können. Und jetzt kriegt das eine doppelte Komplexität, weil wenn sie erstmal eine Viertelstunde das Auto haben, alleine fahren lassen, dann schalten sie ja auch geistig ab. Vielleicht, wenn sie jetzt mit dem Handy gut vertraut sind, spielen sie da damit rum oder rufen irgendjemanden an in der Zwischenzeit, haben sich völlig abgemeldet vom Verkehr. Und jetzt kommt das System und sagt, ja, ich habe es nicht verstanden, was schon gleich heißt, dass die Situation nicht ganz trivial ist. Bitte übernimm mal. Und Senioren sind da gerade, jetzt schon der normale Fahrer ist damit überfordert, in relativ kurzer Zeit wieder den Überblick über die Situation zu gewinnen. Und Senioren sind das dann erst recht. Das sehen wir ja jetzt schon, weil sehr moderne Fahrzeuge von Senioren oft abgelehnt werden, weil immer irgendwas piepst und blinkt, was jetzt zusätzlich in die Situation einen gewissen Druck reinbringt, weil man schnell genug nicht versteht, was das jetzt eigentlich heißen soll. Das geht mir oft sogar so. Es piepst. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Ja? Aber es verlangt von mir, dass ich irgendetwas tue. Lange Rede, sehr kurzer Sinn. Wenn die Systeme tatsächlich alles alleine können, super. Freuen sich nicht nur Senioren darauf, sondern sicher auch viele andere. Aber davon sind wir weit, weit, weit entfernt.
Herr Bruchmann, wir haben begonnen mit der Frage der Alterung der Bevölkerung, der Demografie und der Mobilität. Sie haben gesprochen von verschiedenen Verkehrsmitteln auf gleichen Wegen, Stichwort Fußgängerweg, Fahrradfahrer, E-Scooterfahrer. Wir haben über internetgesteuerte autonome Fahrbereitschaften geredet, vieles andere mehr. Was ist denn Ihre Lieblingsforderung an die Politik? Was müsste die Bundesregierung tun, um die Sicherheit im Straßenverkehr noch signifikant zu erhöhen?
Also da haben wir, also ich muss einfach sagen, das ist natürlich ein irre dickes Brett. Und wenn man das Gesamtsystem jetzt verbessern möchte, und da muss man erstmal sagen, es ist in Deutschland gar nicht so schlecht. Ja, wenn man, ja, es gibt viele andere Länder, die deutlich schlechter sind in Sachen Verkehrssicherheit, als das bei uns der Fall ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir 2.800 Getötete im Jahr einfach hinnehmen sollten. Und ich glaube, da sind auch alle Beteiligten gefragt. Die großen Erfolge der letzten Jahrzehnte sind im Wesentlichen auf die Automobiltechnik zurückzuführen. Also angefangen von Gurt, Airbag, sicherer Fahrgastzelle, jetzt hin zu den Assistenzsystemen. Aber das kommt natürlich auch an sein natürliches Ende, weil die nächste Stufe, autonomes Fahren, eben noch relativ weit weg ist. Und jetzt sind auch andere Parameter nochmal deutlich stärker im Fokus. Das eine ist Optimierung der Infrastruktur. Leider eben auch mit vielen kontraindizierten Ereignissen, wie zum Beispiel dem jetzt nicht nur zunehmenden Radverkehr, sondern ja auch dem immer schnelleren Radverkehr. Und ich sage mal Stichwort Lastenräder, auch immer schwereren, auch gefährlichen Unfallgegnern, die wir bisher noch nicht hatten, mit denen man umgehen muss. Und da gibt es den Königsweg einfach nicht. Der Königsweg wäre natürlich, jeder hat den Paragraph 1 der StVO dermaßen eingeatmet, dass er nichts anderes tut im Verkehr, als den zu beherzigen. Aber leider ist der Mensch nicht so gestrickt. Und das bedeutet eben, wir müssen auf allen Ebenen, sei es also bei Einwirkung auf den Menschen, sei es bei der Infrastruktur, sei es bei der Fahrzeugtechnik, immer am Ball bleiben, optimieren, so gut es geht. Und letztlich, wir dürfen nicht vergessen, auch das Thema Kontrolle und Strafe. Denn es ist leider so, dass sich 90% der Verkehrsteilnehmer weitestgehend ordentlich verhalten. Natürlich nicht immer exakt nach dem Buchstaben des Gesetzes, aber das brauchen wir auch nicht. Sondern mir geht es um diejenigen, die ständig grob die Verkehrsregeln verletzen und damit andere gefährden. Und die müssen wir erwischen. Und idealerweise kriegen wir das über das Instrument der Flensburger Kartei. Denn dann sind die natürlich nach spätestens 8 Punkten sind die erstmal draußen und können dann weiter keinen Schaden anrichten. Und deswegen müssen wir auch dort nachsteuern, dass wir schneller an diese Schwelle kommen, dass jemand dann auch ausgesondert wird.
Herr Bruckmann, Sie haben von dicken Brettern gesprochen, aber Sie haben einen scharfen Bohrer. Also vielen Dank für Ihre präzisen Antworten. Und ich glaube, da müssen wir gelegentlich nochmal nachbohren. Vielen Dank erstmal für heute.
Sehr gerne. Und Sie bohren dann bei meiner Nachfolgerin nach, denn ich habe ja schon gesagt, also meine Zeit ist hier sehr endlich.
Sie könnten ja auch noch länger machen.
Mache ich aber nicht. Ende des Monats ist Schluss.
Dann fröhlichen Ruhestand. Bis dann.
Dankeschön. Bis dann. Machen Sie es
Ja,
gut.
danke.
Tschüss.